Sechstes Kapitel: Ferkel und Pfeffer. Noch ein bis zwei Augenblicke stand sie und sah das Häuschen an, ohne recht zu wissen, was sie nun tun solle, als plötzlich ein Lakai in Livree vom Walde hergelaufen kam. Sie hielt ihn für einen Lakaien, weil er Livree trug. Sonst, nach seinem Gesichte zu urteilen, hätte sie ihn für einen Fisch gehalten und mit den Knöcheln laut an die Tür klopfte. Sie wurde von einem anderen Lakaien in Livree geöffnet, der ein rundes Gesicht und große Augen wie ein Frosch hatte. Und beide Lakaien hatten, wie Alice bemerkte, gepuderte Lockenperücken auf dem Kopf. Sie war sehr neugierig, was nun geschehen würde, und schlich sich etwas näher heran, um zuzuhören. Der Fischlakai fing damit an, einen ungeheuren Brief, beinahe so groß wie er selbst, unter dem Arm hervorzuziehen. Diesen überreichte er dem anderen, in feierlichem Ton sprechend.
»Für die Herzogin, eine Einladung von der Königin Crockett zu spielen.«
Der Froschlakai erwiderte in demselben feierlichen Ton, in dem er nur die Reihenfolge der Wörter etwas veränderte.
»Von der Königin eine Einladung für die Herzogin, Crockett zu spielen.«
Dann verbeugten sich beide tief und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lachte Alice so laut, dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste aus Furcht, sie könnten sie hören. Und als sie wieder herausguckte, war der Fischlakai fort und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und blickte dumm in den Himmel hinauf. Alice ging vorsichtig auf die Tür zu und klopfte.
»Es ist durchaus unnütz zu klopfen«, sagte der Lakai, »und das aus zweierlei Gründen. Erstens, weil ich an derselben Seite von der Tür bin wie du, und zweitens, weil sie drinnen einen solchen Lärm machen, dass man dich unmöglich hören kann.«
Und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen zu hören, ein fortwährendes Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen, als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre. »Bitte«, sagte Alice, »wie soll ich denn hineinkommen?«
»Es wäre sinnvoll, anzuklopfen«, fuhr der Lakai fort, ohne auf sie zu hören, »wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Zum Beispiel, wenn du drinnen wärest, könntest du klopfen und ich könnte dich herauslassen, nicht wahr?«
Er blickte die ganze Zeit über, während er sprach, in den Himmel hinauf, was Alice wirklich sehr unhöflich fand. »Aber vielleicht kann er nichts dafür«, dachte sie. »Seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn. Aber jedenfalls könnte er mir antworten.« »Wie soll ich denn hineinkommen?«, wiederholte sie laut.
»Ich werde hier sitzen«, sagte der Lakai, »bis morgen.«
In diesem Augenblick ging die Tür auf und ein großer Teller kam herausgeflogen, gerade auf den Kopf des Lakaien zu. Er streifte nur seine Nase und brach an einem der dahinterstehenden Bäume in Stücke.
»Oder übermorgen, vielleicht«, sprach der Lakai im selben Ton weiter, als ob nichts vorgefallen wäre.
»Wie soll ich denn hineinkommen?«, fragte Alice wieder, lauter als vorher. »Sollst du überhaupt hineinkommen?«, fragte der Lakai. »Das ist die erste Frage, nicht wahr?«
Das war es allerdings, nur ließ sich Alice das nicht gern sagen.
»Es ist wirklich schrecklich«, murmelte sie vor sich hin, »wie naseweiß alle diese Geschöpfe sind. Es macht einen ganz wirr.«
Der Lakai schien dies für eine gute Gelegenheit zu halten, seine Bemerkung zu wiederholen, und zwar mit Variationen.
»Ich werde hier sitzen«, sagte er, »ab und an, Tage und Tage lang.«
»Was soll ich aber tun?«, fragte Alice.
»Was dir gefällt«, sagte der Lakai und fing an zu pfeifen.
»Es nützt zu nichts, mit ihm zu reden«, sagte Alice außer sich. »Er ist vollkommen blöde.«
Sie klinkte die Tür auf und ging hinein. Die Tür führte geradewegs in eine große Küche, welche von einem Ende bis zum anderen voller Rauch war. In der Mitte saß auf einem dreibeinigen Schemel die Herzogin mit einem Baby auf dem Schoß. Die Köchin stand über das Feuer gebückt und rührte in einem großen Kessel, der voll Suppe zu sein schien.
»In der Suppe ist gewiss zu viel Pfeffer«, sagte Alice zu sich, so gut sie vor niesen konnte.
Es war auf alle Fälle zu viel in der Luft. Sogar die Herzogin nieste hin und wieder, was das Baby anbelangt, so nieste und schrie es abwechselnd, ohne die geringste Unterbrechung. Die beiden einzigen Wesen in der Küche, die nicht niesten, waren die Köchin und eine große Katze, die vor dem Herd saß und grinste, so dass die Mundwinkel bis an die Ohren reichten.
»Wollen Sie mir gütigst sagen«, fragte Alice etwas ängstlich, denn sie wusste nicht recht, ob es sich für sie schicke, zuerst zu sprechen, »warum Ihre Katze so grinst?«
»Es ist eine Grinsekatze«, sagte die Herzogin. »Darum, Ferkel!«
Das letzte Wort sagte sie mit solcher Heftigkeit, dass Alice auffuhr, aber im nächsten Augenblick sah sie, dass es dem Baby galt, nicht ihr. Also fasste sie Mut und redete weiter.
»Ich wusste nicht, dass Katzen manchmal grinsen. Ja, ich wusste nicht, dass Katzen überhaupt grinsen können.«
»Sie können es alle«, sagte die Herzogin, »und die meisten tun es.«
»Ich kenne keine, die es tut«, sagte Alice sehr höflich, da sie ganz froh war, eine Unterhaltung begonnen zu haben.
»Du kennst noch nicht viel«, sagte die Herzogin, »und das ist die Wahrheit.«
Alice gefiel diese Bemerkung gar nicht und sie dachte darüber nach, über welches andere Thema sie sich unterhalten könnten. Während sie sich etwas Passendes überlegte, nahm die Köchin den Topf mit der Suppe vom Feuer und fing sogleich an, alles, was sie greifen konnte, nach der Herzogin und dem Kind zu werfen. Die Feuerzange kam zuerst, dann folgte ein Hagel von Pfannen, Tellern und Schüsseln. Die Herzogin beachtete sie gar nicht, auch wenn sie sie trafen, und das Kind heulte so laut, dass es unmöglich war zu erkennen, ob die Treffer ihm weh taten oder nicht.
»Oh, bitte passen Sie auf, was Sie tun«, rief Alice, die in großer Angst hin und her sprang. »Oh, seine liebe kleine Nase«, als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeiflog und sie beinahe traf.
»Wenn jeder nur vor seiner Tür kehren wollte«, brummte die Herzogin mit heiserer Stimme, »würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt.«
»Was kein Vorteil wäre«, sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freute, ihr Wissen zu zeigen. »Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde. Die Erde braucht doch jetzt 24 Stunden, sich um ihre Achse zu drehen.«
»Was? Du redest von Axt?« sagte die Herzogin. »Hau ihr den Kopf ab!«
Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde, aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören. Daher fuhr sie fort.
24 Stunden, glaube ich. Oder sind es 12?
»Ach, lass mich in Frieden«, sagte die Herzogin. »Ich habe Zahlen nie ausstehen können.«
Und damit fing sie an, ihr Kind zu wiegen und eine Art Schlaflied dazu zu singen, wovon jeder Reim mit einem derben Puffe für das Kind endete.
»Schilt deinen kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest. Er macht es gar so bunt und kraus, nur weil es uns verdrießt.«
Und jetzt im Chor, in welchen die Köchin und das Baby einfielen.
»Au, au, au, au!«
Während die Herzogin die zweite Strophe des Liedes sang, schaukelte sie das Kind so heftig auf und nieder, und das arme kleine Ding schrie so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte.
»Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest. Ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefällig ist.«
Chor.
»Au, au, au!« »Hier! Du kannst ihn ein Weilchen halten, wenn du willst«, sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf. »Ich muss mich zurechtmachen, um mit der Königin Krocke zu spielen.«
Damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Köchin warf ihr eine Bratpfanne nach, doch sie verfehlte sie gerade so. Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen, da es ein kleines, unförmiges Wesen war, das seine Arme und Beinchen nach allen Seiten ausstreckte.
»Gerade wie ein Seestern«, dachte Alice.
Das arme kleine Ding schnaufte wie eine Lokomotive, als sie es fing, und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus, so dass sie es die ersten paar Minuten gerade so halten konnte. Sobald sie aber die rechte Weise entdeckt hatte, wie man es tragen musste, die darin bestand, es zu einer Art Knoten zu drehen und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen, damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte, brachte sie es ins Freie. »Wenn ich dieses Kind nicht mit mir nehme«, dachte Alice, »so werden sie es in wenigen Tagen umgebracht haben. Wäre es nicht Mord, es dazulassen?« Sie sprach die letzten Worte laut, und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort. Es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen. »Grunze nicht«, sagte Alice, »es passt gar nicht zu dir, dich so auszudrücken.« Der Junge grunzte wieder, so dass Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, ob ihm etwas fehle. Er hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase, eher eine Schnauze als eine wirkliche Nase. Auch seine Augen wurden entsetzlich klein für einen Jungen. Alles zusammengenommen gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht. »Aber vielleicht hat es nur geweint«, dachte sie und sah ihm in die Augen, ob da Tränen seien. Nein, es waren keine Tränen da. »Wenn du ein kleines Ferkel wirst, höre mal«, sagte Alice sehr ernst, »so will ich nichts mehr mit dir zu schaffen haben, das merke dir.« Das arme kleine Ding schluchzte oder grunzte, es war unmöglich, es zu unterscheiden, und dann gingen sie eine Weile stillschweigend weiter. Alice fing gerade an, sich zu überlegen. »Nun, was soll ich mit diesem Geschöpf anfangen, wenn ich es mit nach Hause bringe?« als es wieder grunzte, so laut, dass Alice erschrocken nach ihm hinsah. Diesmal konnte sie sich nicht mehr irren. Es war nicht mehr oder weniger als ein Ferkel. Und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie wäre, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also das kleine Ding hin und war ganz froh, als sie es ruhig wieder in den Wald traben sah. »Das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden, aber als Ferkel macht es sich recht nett, finde ich.« Und so dachte sie an alle Kinder, die sie kannte, die gute kleine Ferkel abgeben würden, und sie sagte gerade zu sich, »und wenn man nur die rechten Mittel wüsste, sie zu verwandeln«, als sie einen Schreck bekam. Die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß vor ihr auf einem Ast. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. »Sie sieht gutmütig aus«, dachte diese, »aber sie hatte doch sehr lange Krallen und eine Menge Zähne.« Alice fühlte, dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse. »Grinse, Mietz«, fing sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde. Jedoch grinste die Katze noch etwas breiter. »Schön, soweit gefällt es ihr«, dachte Alice und sprach weiter. »Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich hier nehmen muss?« »Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst«, sagte die Katze.
»Es kommt mir nicht darauf an, wohin«, sagte Alice.
»Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst«, sagte die Katze.
»Wenn ich nur irgendwo hinkomme«, fügte Alice als Erklärung hinzu.
»Das wirst du ganz gewiss«, sagte die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte es daher mit einer anderen Frage.
»Was für Leute wohnen hier in der Nähe?«
»In der Richtung«, sagte die Katze mit der rechten Pfote schwenkend, »wohnt ein Hutmacher. Und in jener Richtung«, die andere Pfote schwenkend, »wohnt ein Faselhase. Besuche welchen du willst. Sie sind beide verrückt.«
»Aber ich mag nicht zu verrückten Leuten gehen«, bemerkte Alice.
»Oh, das kannst du nicht ändern«, sagte die Katze. »Wir sind alle verrückt hier. Ich bin verrückt. Du bist verrückt.«
»Woher weißt du, dass ich verrückt bin?«, sagte Alice.
»Du musst es sein«, sagte die Katze, »sonst wärest du nicht hergekommen.«
Alice fand durchaus nicht, dass das ein Beweis sei. Sie fragte jedoch weiter.
»Und woher weißt du, dass du verrückt bist?«
Zuallererst, sagte die Katze, ein Hund ist nicht verrückt. Das gibst du zu?
Zugestanden, sagte Alice.
Nun gut, fuhr die Katze fort. Nicht wahr? Ein Hund knurrt, wenn er böse ist, und wedelt mit dem Schwanz, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue, und wedle mit dem Schwanz, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich verrückt.
Ich nenne es Schnurren, nicht Knurren, sagte Alice.
Nenn es, wie du willst, sagte die Katze. Spielst du heute Croquet mit der Königin?
Ich möchte es ja gern, sagte Alice, aber ich bin noch nicht eingeladen worden.
Du wirst mich dort sehen, sagte die Katze und verschwand.
Alice wunderte sich nicht sehr darüber, sie war so daran gewöhnt, dass sonderbare Dinge geschahen. Während sie noch zu der Stelle hinsah, wo die Katze gesessen hatte, erschien sie plötzlich wieder.
»Übrigens, was ist aus dem Jungen geworden?« sagte die Katze. »Ich hätte beinahe vergessen zu fragen.«
»Er ist ein Ferkel geworden«, antwortete Alice sehr ruhig, gerade als wäre die Katze auf gewöhnliche Weise zurückgekommen.
»Das dachte ich wohl«, sagte die Katze und verschwand wieder.
Alice wartete noch etwas, fast erwartend, sie wieder erscheinen zu sehen, aber sie kam nicht, und ein paar Minuten später ging sie in die Richtung, wo der Faselhase wohnen sollte. »Hutmacher habe ich schon gesehen«, sprach sie zu sich. »Der Faselhase wird viel interessanter sein.« Wie sie so sprach, blickte sie auf, und da saß die Katze wieder auf einem Ast.
»Sagtest du Ferkel oder Fächer?« fragte sie.
»Ich sagte Ferkel«, antwortete Alice, »und es wäre mir sehr lieb, wenn du nicht immer so schnell erscheinen und wieder verschwinden würdest. Du machst einen ganz schwindlig.«
»Schon gut«, sagte die Katze, und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte, das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das Übrige schon verschwunden war.
»Oho, ich habe oft eine Katze ohne Grinsen gesehen«, dachte Alice, »aber ein Grinsen ohne Katze, so etwas Merkwürdiges habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.« Sie brauchte nicht weit zu gehen, da erblickte sie das Haus des Faselhasen. Sie dachte, es müsse das richtige Haus sein, weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz bedeckt. Es war ein so großes Haus, dass, ehe sie sich näher heranwagte, sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand abknabberte und bis zu einer Größe von 2 Fuß heranwuchs. Trotzdem näherte sie sich etwas ängstlich und zu sich sagend, »Wenn er nur nicht ganz verrückt ist, wäre ich doch lieber zu dem Hutmacher gegangen.«
Siebentes Kapitel: Die verrückte Teegesellschaft. Vor dem Haus stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen, fest eingeschlafen, und die beiden anderen benutzten es als Kissen, um ihre Ellbogen darauf zu stützen, und redeten über seinen Kopf hinweg miteinander. »Sehr unbequem für das Murmeltier«, dachte Alice. »Nun, da es schläft, wird es sich wohl nichts daraus machen.« Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer Ecke. »Kein Platz, kein Platz«, riefen sie, sobald sie Alice kommen sahen. »Über und über genug Platz«, sagte Alice unwillig und setzt sich in einen großen Armstuhl am Ende des Tisches.
»Möchtest du etwas Wein?«, fragte sie der Faselhase.
Alice sah sich auf dem ganzen Tisch um, aber es war nichts als Tee darauf.
»Ich sehe keinen Wein«, bemerkte sie.
»Es ist keiner hier«, sagte der Faselhase.
»Dann war es gar nicht höflich von dir, mir welchen anzubieten«, sagte Alice ärgerlich.
»Es war gar nicht höflich von dir, dich ungebeten herzusetzen«, sagte der Faselhase. »Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist für viel mehr als drei gedeckt.«
»Dein Haar muss geschnitten werden«, sagte der Hutmacher.
Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugier angesehen, und dies waren seine ersten Worte. »Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen«, sagte Alice mit einer gewissen Strenge. »Es ist sehr grob.«
Der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte, aber er sagte weiter nichts als:
»Warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann?«
»Ei, jetzt wird es Spaß geben«, dachte Alice. »Ich bin so froh, dass Sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, dass ich das erraten kann«, fuhr sie laut fort.
»Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst?«, fragte der Faselhase.
»Ja, natürlich«, sagte Alice.
»Dann solltest du sagen, was du meinst«, sprach der Hase weiter.
»Das tue ich ja«, warf Alice schnell ein. »Wenigstens meine ich, was ich sage, und das ist dasselbe.«
»Nicht im geringsten dasselbe«, sagte der Hutmacher.
»Wie? Du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist, wie ich esse, was ich sehe.«
»Du könntest auch behaupten«, fügte der Faselhase hinzu, »ich mag, was ich kriege, sei dasselbe, wie ich kriege, was ich mag.«
»Du könntest ebenso behaupten«, fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien, »ich atme, wenn ich schlafe, sei dasselbe, wie ich schlafe, wenn ich atme.«
»Es ist dasselbe bei dir«, sagte der Hutmacher, und damit endete die Unterhaltung, und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend da, während Alice alles durchdachte, was sie je von Raben und Reitersmännern gehört hatte, und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst.
»Den wievielsten haben wir heute?« fragte er sich an Alice wendend.
Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice dachte ein wenig nach und sagte: »Den vierten.«
»Ah, um zwei Tage falsch«, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, dass Butter das Uhrwerk verderben würde«, setzte er hinzu, indem er den Faselhasen ärgerlich ansah.
»Es war die beste Butter«, sagte der Faselhase demütig.
»Ja, aber es müssen ein paar Krümel mit hineingeraten sein«, brummte der Hutmacher. »Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen.«
Der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in seine Tasse Tee und betrachtete sie wieder. Aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung.
»Es war wirklich die beste Butter.«
Alice hatte ihm neugierig über die Schultern gesehen. »Was für eine komische Uhr«, sagte sie. »Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist.«
»Warum sollte sie?«, brummte der Faselhase. »Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist?«
»Natürlich nicht«, antwortete Alice schnell, »weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt.«
»Und so ist es auch mit meiner«, sagte der Hutmacher.
Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien gar keinen Sinn zu haben, und doch waren es deutlich gesprochene Worte.
»Ich verstehe dich nicht ganz«, sagte sie, so höflich sie konnte.
»Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttelte den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun:
»Freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.«
»Hast du das Rätsel schon erraten?«, wandte sich der Hutmacher an Alice.
»Nein, ich gebe es auf«, antwortete Alice. »Was ist die Antwort?«
»Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher.
»Ich auch nicht«, sagte der Faselhase.
Alice seufzte verstimmt.
»Ich dachte, ihr könntet die Zeit besser nutzen«, sagte sie, »als mit Rätseln, die keine Auflösung haben.«
»Wenn du die Zeit so gut kennen würdest wie ich«, sagte der Hutmacher, »würdest du nicht davon reden, wie wir sie nutzen sollen, sondern wie sie uns nutzt.«
»Ich weiß nicht, was du meinst«, sagte Alice.
»Natürlich kannst du das nicht wissen«, sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. »Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen.«
»Ich glaube kaum«, erwiderte Alice vorsichtig. »Aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben.«
So? Das wird sie dir schön übel genommen haben. Sie lässt sich nicht gern vertreiben. Aber wenn man sich gut mit ihr stellt, so tut sie einem beinahe jeden Gefallen mit der Uhr. Zum Beispiel, nimm den Fall. Es wäre 9 Uhr morgens. Gerade Zeit, deinen Unterricht zu beginnen. Du brauchtest der Zeit nur den kleinsten Wink zu geben. Schnurr. Dreht sich der Zeiger weiter und ehe du dich versiehst, 2:30 Essenszeit.
»Ich wünschte, das wäre es«, sagte der Faselhase leise für sich. »Das wäre wirklich famos«, sagte Alice gedankenvoll. »Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr?«
»Zuerst vielleicht nicht«, antwortete der Hutmacher, »aber es würde so lange 2:30 bleiben, wie du wolltest.«
»So macht ihr es wohl hier?«, fragte Alice.
Der Hutmacher schüttelte traurig den Kopf.
»Ich nicht«, sprach er. »Wir haben uns vorige Ostern gestritten, kurz ehe er verrückt wurde, du weißt doch«, mit seinem Teelöffel auf den Faselhasen zeigend. »Es war bei dem großen Konzert, das die Herzkönigin gab. Ich musste singen, »O Papagei, wie grün sind deine Federn«. Vielleicht kennst du das Lied.«
»Ich habe etwas Ähnliches gehört«, sagte Alice.
»Es geht weiter«, fuhr der Hutmacher fort.
»Du grünst nicht nur zur Friedenszeit, auch wenn es Teller und Töpfe schneit. O Papagei, o Papagei«,
hier schüttelte sich das Murmeltier und fing im Schlaf an zu singen.
»O Papagei, o Mamagei, o Papagei, o Mamagei«,
in einem Fort, so dass sie es zuletzt kneifen mussten, damit es nur aufhöre.
»Denke dir, ich hatte kaum den ersten Vers fertig«, sagte der Hutmacher, »als die Königin ausrief, abscheulich, der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre. Aufgehängt soll er werden.«
»Wie furchtbar grausam«, rief Alice.
»Und seitdem«, sprach der Hutmacher traurig weiter, »hat sie mir nie einen Gefallen tun wollen, die Zeit. Es ist nun immer 6 Uhr.
Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken. »Darum sind wohl so viele Tassen hier aufgestellt«, fragte sie.
»Ja, darum«, sagte der Hutmacher mit einem Seufzer. »Es ist immer Teestunde und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen.«
»Dann rückt ihr wohl herum«, sagte Alice.
»So ist es«, sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen genug gebraucht sind.«
»Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt«, wagte Alice zu fragen.
»Oh, wir wollen jetzt von etwas anderem reden«, unterbrach sie der Faselhase gähnend. »Dieses Thema finde ich langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte.«
»Oh, ich weiß leider keine«, rief Alice ganz bestürzt über diesen Vorschlag.
»Dann soll das Murmeltier erzählen«, riefen beide. »Wache auf, Murmeltier!«
Dabei kniffen sie es gleichzeitig von beiden Seiten. Das Murmeltier machte langsam die Augen auf.
»Ich habe nicht geschlafen«, sagte es mit heiserer, schwacher Stimme. »Ich habe jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt.«
»Erzähle uns eine Geschichte«, sagte der Faselhase.
»Ach ja, sei so gut«, bat Alice.
»Und mach schnell«, fügte der Hutmacher hinzu, »sonst schläfst du ein, ehe sie zu Ende ist.«
»Es waren einmal 3 kleine Schwestern«, fing das Murmeltier eilig an. »Sie hießen Else, Lacey und Tilly und lebten tief unten in einem Brunnen.«
»Wovon lebten sie?«,
fragte Alice, die sich immer sehr für Essen und Trinken interessierte.
»Sie lebten von Sirup«, antwortete das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte.
»Das konnten sie ja aber nicht«, bemerkte Alice schüchtern. »Da wären sie ja krank geworden.«
»Das wurden sie auch«, sagte das Murmeltier. »Sehr krank.«
Alice versuchte sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte, aber es kam ihr zu kurios vor und sie musste wieder fragen.
»Aber warum lebten sie unten in dem Brunnen?«
»Willst du nicht ein wenig mehr Tee?« sagte der Faselhase sehr ernsthaft zu Alice.
»Ein wenig mehr? Ich habe noch keinen gehabt«,
antwortete Alice etwas empfindlich. »Also kann ich nicht noch mehr trinken.«
»Du meinst, du kannst nicht weniger trinken«, sagte der Hutmacher.
»Es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken.« Niemand hat dich um deine Meinung gefragt, sagte Alice.
Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen? Rief der Hutmacher triumphierend.
Alice wusste nicht recht, was sie darauf antworten sollte. Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage. Warum lebten sie in einem Brunnen?
Das Murmeltier dachte einen Augenblick nach und sagte dann,
es war ein Sirupbrunnen.
Den gibt es nicht, fing Alice sehr ärgerlich an, aber der Hutmacher und Faselhase machten beide Scht, Scht. Und das Murmeltier bemerkte brummend,
wenn du nicht höflich sein kannst, kannst du die Geschichte selber fertig erzählen.
Nein, bitte erzähle weiter, sagte Alice ganz bescheiden. Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es wird wohl einen geben.
Einen? Wirklich, sagte das Murmeltier entrüstet, doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen. Also, die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen.
Was zeichneten sie? Sagte Alice ihr Versprechen ganz vergessend.
Sirup, sagte das Murmeltier diesmal ganz ohne zu überlegen. Ich brauche eine saubere Tasse, unterbrach der Hutmacher. Wir wollen alle einen Platz weiterrücken.
Er rückte, als er das sagte, und das Murmeltier folgte ihm. Der Faselhase rückte an den Platz des Murmeltiers und Alice nahm, obgleich etwas ungern, den Platz des Faselhasen ein. Der Hutmacher war der Einzige, der einen Vorteil von diesem Wechsel hatte, und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Faselhase eben den Milchtopf über seinen Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an.
Aber ich verstehe nicht. Wie konnten Sie den Sirup zeichnen?
Als ob nicht alle Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt, sagte der Hutmacher. Hast du nicht immer darauf gesehen? Feinste Qualität, allerfeinste Qualität, superfeine Qualität, oh du kleiner Dummkopf.
Wie gesagt, fuhr das Murmeltier fort, lernten Sie zeichnen.
Hier gähnte es und rieb sich die Augen, denn es fing an, sehr schläfrig zu werden.
Und sie zeichneten allerlei, alles, was mit M anfängt.
Warum mit M? Fragte Alice. Warum nicht? Sagte der Faselhase. Alice war still.
Das Murmeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen. Aber als der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach weiter.
Was mit M anfängt wie Mausefallen und den Mond, Mangel und manches Mal. Ihr wisst, man sagt, ich habe das manches liebe Mal getan. Hast du je manches liebe Mal gezeichnet gesehen?
»Wirklich, dass du mich so etwas fragst«, sagte Alice ganz verwirrt, »ich denke kaum.«
»Dann solltest du auch nicht reden«, sagte der Hutmacher.
Dies war zu viel für Alice. Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort. Das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein, und die beiden anderen beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie zurückrufen würden. Als sie zuletzt sah, versuchten sie, das Murmeltier in die Teekanne zu stecken.
»Auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen«, sagte Alice, während sie sich einen Weg durch den Wald suchte. »Es war die dümmste Teegesellschaft, bei der ich in meinem ganzen Leben war.«
Während sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte.
»Das ist höchst komisch«, dachte sie. »Aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen.«
Wie gesagt, so getan. Und sie befand sich wieder in dem langen Korridor und dicht bei dem kleinen Glastisch.
»Diesmal will ich es gescheiter anfangen«, sagte sie sich selbst,
nahm das goldene Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Garten führte. Sie machte sich daran, an dem Pilz zu knabbern. Sie hatte ein Stückchen in der Tasche behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war. Dann ging sie den kleinen Gang hinunter und dann war sie endlich in dem schönen Garten mit den prunkvollen Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen. Achtes Kapitel: Das Crockettfeld der Königin. Ein großer, hochstämmiger Rosenstrauch stand nahe beim Eingang. Die Rosen, die daran wuchsen, waren weiß, aber drei Gärtner waren damit beschäftigt, sie rot zu malen. Alice kam dies sonderbar vor, und als sie näher herantrat, um ihnen zuzusehen, hörte sie einen von ihnen sagen:
»Nimm dich in Acht, Fünf, bespritze mich nicht so mit Farbe.«
»Ich konnte nicht dafür«, sagte Fünf in verdrießlichem Ton. »Sieben hat mich an den Ellbogen gestoßen.«
Worauf Sieben aufsah und sagte: »Recht so, Fünf, schiebe immer die Schuld auf andere Leute.«
»Du sei nur ganz still«, sagte Fünf. »Gestern erst hörte ich die Königin sagen, du verdientest, geköpft zu werden.«
»Wofür?«,
fragte der, welcher zuerst gesprochen hatte.
»Das geht dich nichts an, Zwei«, sagte Sieben. »Doch, es geht ihn etwas an«, sagte Fünf, »und ich werde es ihm sagen, dafür, dass er dem Koch Tulpenzwiebeln statt Küchenzwiebeln gebracht hat.«
Sieben warf seinen Pinsel hin und hatte eben angefangen:
»Ist je eine ungerechte Anschuldigung«,
als sein Blick zufällig auf Alice fiel, die ihnen zuhörte. Er hielt plötzlich inne, die anderen sahen sich auch um, und sie verbeugten sich alle tief.
»Wollen Sie so gut sein, mir zu sagen«, sprach Alice etwas ängstlich, »warum Sie diese Rosen anmalen?«
Fünf und Sieben antworteten nichts, sahen aber Zwei an. Zwei fing mit leiser Stimme an:
»Um die Wahrheit zu gestehen, Fräulein, dies hätte hier ein roter Rosenstrauch sein sollen, und wir haben aus Versehen einen weißen gepflanzt, und wenn die Königin es herausfinden würde, würden wir alle geköpft werden, müssen Sie wissen. So, sehen Sie, Fräulein, versuchen wir, so gut es geht, ehe sie kommt.«
In dem Augenblick rief Fünf, der ängstlich den Garten beobachtet hatte:
»Die Königin, die Königin!«
Und die drei Gärtner warfen sich sogleich flach auf den Boden. Man hörte viele Schritte, und Alice blickte neugierig hin, die Königin zu sehen. Zuerst kamen 10 Soldaten, mit Keulen bewaffnet. Sie hatten alle dieselbe Gestalt wie die Gärtner, rechteckig und flach, und an den 4 Ecken waren die Hände und Füße. Danach kamen 10 Herren vom Hofe. Sie waren über und über mit Karos behängt und gingen paarweise, wie die Soldaten. Nach diesen kamen die königlichen Kinder, es waren ihrer 10, und die lieben Kleinen kamen lustig, Hand in Hand, paarweise gesprungen. Sie waren ganz mit Herzen geschmückt. Darauf kamen die Gäste, meist Könige und Königinnen, und unter ihnen erkannte Alice das weiße Kaninchen. Es unterhielt sich in etwas eiliger und aufgeregter Weise, lächelte bei allem, was gesagt wurde, und ging vorbei, ohne sie zu bemerken. Darauf folgte der Herzbube, der die königliche Krone auf einem roten Samtkissen trug, und zuletzt in diesem großartigen Zug kamen der Herzkönig und die Herzkönigin. Alice wusste nicht recht, ob sie sich nicht auch flach auf den Boden legen müsse wie die drei Gärtner, aber sie konnte sich nicht erinnern, je von einer solchen Sitte bei Festzügen gehört zu haben.
Und außerdem, wozu gäbe es überhaupt Festzüge, dachte sie, wenn alle Leute flach auf dem Boden liegen müssten, so dass sie sie nicht sehen könnten. Sie blieb also stehen, wo sie war, und wartete.
Als der Zug bei ihr angekommen war, blieben alle stehen und sahen sie an. Und die Königin fragte streng: »Wer ist das?« Sie hatte den Herzbuben gefragt, der statt einer Antwort nur lächelte und Kratzfüße machte.
»Schafskopf«,
sagte die Königin, den Kopf ungeduldig zurückwerfend, und zu Alice gewandt fuhr sie fort:
»Wie heißt du, Kind?«
»Mein Name ist Alice, Euer Majestät«, sagte Alice sehr höflich, aber sie dachte: »Ach was, es ist ja nur ein Kartenspiel. Ich brauche mich nicht vor Ihnen zu fürchten.«
Und wer sind diese drei?« fuhr die Königin fort, indem sie auf die drei Gärtner zeigte, die bei dem Rosenstrauch lagen. Denn natürlich, da sie auf dem Gesicht lagen und das Muster auf ihrer Rückseite dasselbe war wie bei dem ganzen Kartenspiel, so konnte sie nicht wissen, ob es Gärtner oder Soldaten oder Herren vom Hofe oder drei von ihren eigenen Kindern waren. »Woher soll ich das wissen?« sagte Alice, indem sie sich selber über ihren Mut wunderte. »Es ist nicht meine Angelegenheit.« Die Königin wurde purpurrot vor Wut, und nachdem sie sie einen Augenblick wie ein wildes Tier angestarrt hatte, fing sie an zu brüllen.
»Ihren Kopf ab! Ihren Kopf!«
»Unsinn«, sagte Alice sehr laut und bestimmt, und die Königin war still. Der König legte seine Hand auf ihren Arm und sagte milde,
»Bedenke, meine Liebe, es ist nur ein Kind.«
Die Königin wandte sich ärgerlich von ihm ab und sagte zu dem Buben,
»Dreh sie um!«
Der Bube tat es, sehr sorgfältig, mit einem Fuß.
»Steht auf!«
schrie die Königin mit durchdringender Stimme, und die drei Gärtner sprangen sogleich auf und fingen an, sich vor dem König, der Königin, den königlichen Kindern und jedermann zu verneigen.
»Lass das sein!« ereiferte sich die Königin. »Mir wird ganz schwindelig!«
Und dann, sich nach dem Rosenstrauch umdrehend, fuhr sie fort.
»Was habt ihr hier getan?«
»Euer Majestät«, sagte zwei in sehr demütigem Ton und sich auf ein Knie niederlassend, »wir haben versucht.«
»Ich sehe«,
sagte die Königin, die unterdessen die Rosen untersucht hatte.
»Ihre Köpfe ab!«
Und der Zug bewegte sich fort, während drei von den Soldaten zurückblieben, um die unglücklichen Gärtner zu enthaupten, welche zu Alice liefen und sie um Schutz baten.
»Ihr sollt nicht getötet werden«, sagte Alice, und damit steckte sie sie in einen großen Blumentopf, der in der Nähe stand.
Die drei Soldaten gingen ein Weilchen hier und dorthin, um sie zu suchen, und dann schlossen sie sich ruhig wieder den anderen an.
»Sind ihre Köpfe gefallen?«
schrie die Königin sie an.
»Ihre Köpfe sind fort, euer Majestät Befehl«, schrien die Soldaten als Antwort.
»Das ist gut«, schrie die Königin. »Kannst du Crockett spielen?«
Die Soldaten waren still und sahen Alice an, da die Frage augenscheinlich an sie gerichtet war.
»Ja«,
schrie Alice.
»Dann komm mit«,
brüllte die Königin, und Alice schloss sich dem Zuge an, sehr neugierig, was nun geschehen werde.
Es ist ein sehr schöner Tag«, sagte eine schüchterne Stimme neben ihr.
Sie ging neben dem weißen Kaninchen, das ihr ängstlich ins Gesicht sah.
»Sehr«, sagte Alice. »Wo ist die Herzogin?« »Still, still«,
sagte das Kaninchen in einem leisen, schnellen Ton. Es sah dabei ängstlich über seine Schulter, stellte sich dann auf die Zehenspitzen, hielt den Mund dicht an Alice' Ohr und wisperte,
»Sie ist zum Tode verurteilt.«
»Wofür?« fragte diese.
»Sagtest du, wie schade?«
fragte das Kaninchen.
»Nein, das sagte ich nicht«, sagte Alice. »Ich finde gar nicht, dass es schade ist. Ich sagte, wofür?« »Sie hat der Königin eine Ohrfeige gegeben«, fing das Kaninchen an.
Alice lachte laut.
»Oh, still«, flüsterte das Kaninchen sehr erschreckt. »Die Königin wird dich hören.«
Und die Königin donnerte,
»Macht, dass ihr an eure Plätze kommt!«
Und alle fingen an, in allen Richtungen durcheinander zu laufen, wobei einer über den anderen stolperte. Jedoch nach 1 bis 2 Minuten waren sie in Ordnung und das Spiel fing an. Alice dachte, dass sie so ein merkwürdiges Crockettfeld in ihrem Leben noch nicht gesehen habe. Es war voller Erhöhungen und Furchen, die Kugeln waren lebendige Igel und die Schläger lebendige Flamingos, und die Soldaten mussten sich umbiegen und auf Händen und Füßen stehen, um die Tore zu bilden. Die Hauptschwierigkeit, die Alice zuerst fand, war, den Flamingo zu handhaben. Sie konnte zwar ziemlich bequem seinen Körper unter ihrem Arm festhalten, sodass die Füße herunterhingen, aber wenn sie gerade seinen Hals schön ausgestreckt hatte und dem Igel nun einen Schlag mit seinem Kopf geben wollte, so richtete er sich auf und sah ihr mit einem so verdutzten Ausdruck ins Gesicht, dass sie nicht anders konnte, als laut zu lachen. Wenn sie nun seinen Kopf heruntergebogen hatte und eben wieder anfangen wollte zu spielen, so fand sie zu ihrem großen Verdruss, dass der Igel sich aufgerollt hatte und eben fortkroch. Außerdem war gewöhnlich eine Erhöhung oder eine Furche gerade da im Weg, wo sie den Igel hinrollen wollte. Und da die umgebogenen Soldaten fortwährend aufstanden und an eine andere Stelle des Grasplatzes gingen, so gelangte Alice bald zu der Überzeugung, dass es wirklich ein sehr schweres Spiel sei. Die Spieler spielten alle zugleich, ohne zu warten, bis sie an der Reihe waren. Dabei stritten sie sich immerfort und zankten um die Igel, und in sehr kurzer Zeit war die Königin ungeheuer wütend, stampfte mit den Füßen und schrie: »Schlagt ihm den Kopf ab!« oder »Schlagt ihr den Kopf ab!« ungefähr einmal jede Minute. Alice fing an, sich sehr unbehaglich zu fühlen. Sie hatte zwar noch keinen Streit mit der Königin gehabt, aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick sicher davor war. Und was, dachte sie, würde dann aus mir werden? Die Leute hier scheinen schrecklich gern zu köpfen. Es ist das größte Wunder, dass überhaupt noch welche am Leben geblieben sind. Sie sah sich nach einem Fluchtweg um und überlegte, ob sie sich wohl, ohne gesehen zu werden, fortschleichen könne, als sie eine merkwürdige Erscheinung in der Luft wahrnahm. Sie schien ihr zuerst ganz rätselhaft, aber nachdem sie sie ein paar Minuten beobachtet hatte, erkannte sie, dass es ein Grinsen war. Und sie dachte, es ist die Grinsekatze. Jetzt habe ich jemanden, mit dem ich sprechen kann.
»Wie geht es dir?« sagte die Katze, sobald Schnäuzchen genug da war, um damit zu sprechen.
Alice wartete, bis die Augen erschienen, und nickte ihr zu. »Ach, es nützt nichts, mit ihr zu reden«, dachte sie, »bis ihre Ohren zu sehen sind, oder wenigstens eins.« Im nächsten Augenblick erschien der ganze Kopf. Da setzte Alice ihren Flamingo ab und fing ihren Bericht von dem Spiel an, sehr froh, dass sie jemanden zum Zuhören hatte. Die Katze schien zu glauben, dass jetzt genug von ihr sichtbar sei, und es erschien weiter nichts. »Ich glaube, sie spielen gar nicht fair«, fing Alice in etwas klagendem Ton an, »und sie zanken sich alle so entsetzlich, dass man sein eigenes Wort nicht hören kann. Und dann haben sie gar keine Spielregeln. Und falls sie welche haben, so beachtet sie niemand. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie es einen verwirrt, dass alle Crockett-Sachen lebendig sind. Zum Beispiel ist da das Tor, durch das ich das nächste Mal spielen muss. Das geht dort am anderen Ende des Grasplatzes spazieren. Und ich hätte den Igel der Königin gerade treffen können. Doch das Tor rannte fort, als es meinen Igel kommen sah.«
»Wie gefällt dir die Königin?« fragte die Katze leise.
»Ganz und gar nicht«, sagte Alice. »Sie hat so sehr viel...« Da bemerkte sie, dass die Königin dicht hinter ihr war und zuhörte. Also setzte sie hinzu, »Aussicht zu gewinnen, dass es kaum der Mühe wert ist, das Spiel zu Ende zu spielen.« Die Königin lächelte und ging weiter.
»Mit wem redest du da?« sagte der König, indem er an Alice herantrat und mit großer Neugierde den Katzenkopf ansah.
»Es ist einer meiner Freunde, ein Grinsekater«, sagte Alice. »Erlauben Eure Majestät, dass ich ihn Ihnen vorstelle?«
»Sein Aussehen gefällt mir gar nicht«, sagte der König. »Er mag mir jedoch die Hand küssen, wenn er will.«
»Oh, lieber nicht«, versetzte der Kater.
»Sei nicht so impertinent«, sagte der König, »und sieh mich nicht so an.« Er stellte sich hinter Alice, als er dies sagte. »Der Kater sieht den König an, der König sieht den Kater an«, sagte Alice. »Das habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nur nicht mehr wo.«
»Fort muss er«,
sagte der König sehr entschieden und rief der Königin zu, die gerade vorbeiging, »Meine Liebe, ich wollte, du ließest diesen Kater fortschaffen.« Die Königin kannte nur eine Art, alle Schwierigkeiten, große und kleine, zu beseitigen. »Schlag ihm den Kopf ab«, sagte sie, ohne sich einmal umzusehen. »Ich werde selbst den Henker holen«, sagte der König eifrig und eilte fort. Alice dachte, sie wollte lieber zurückgehen und sehen, wie es mit dem Spiele stehe, als sie in der Entfernung die Stimme der Königin hörte, die vor Wut außer sich war. Sie hatte sie schon 3 Spieler zum Tode verurteilen hören, weil sie ihre Einsätze verpasst hatten, und der Stand der Dinge behagte ihr gar nicht, da das Spiel so durcheinander war, dass sie nie wusste, ob sie an der Reihe war oder nicht. Sie ging also, um sich nach ihrem Igel umzusehen. Der Igel kämpfte soeben mit einem anderen Igel, was Alice eine vortreffliche Gelegenheit schien, einen mit dem anderen zu treffen. Die einzige Schwierigkeit war, dass ihr Flamingo zum anderen Ende des Gartens gegangen war, wo Alice eben noch sehen konnte, wie er höchst ungeschickt versuchte, auf einen Baum zu fliegen. Als sie den Flamingo gefangen und zurückgebracht hatte, war der Kampf vorüber und die beiden Igel nirgends zu sehen. »Ach, aber es kommt nicht darauf an«, dachte Alice, »da alle Tore auf dieser Seite des Grasplatzes fortgegangen sind.« Sie nahm also ihren Flamingo unter den Arm, damit er nicht wieder fortlief, und ging zurück, um mit ihrem Freund weiterzuschwatzen. Als sie zu dem Cheshire-Kater zurückkam, war sie sehr erstaunt, einen großen Auflauf um ihn versammelt zu sehen. Es fand ein großer Streit zwischen dem Henker, dem König und der Königin statt, die alle 3 zugleich sprachen, während die übrigen ganz still waren und sehr ängstlich aussahen. Sobald Alice erschien, wurde sie von allen 3 aufgefordert, über den Streitpunkt zu entscheiden, und sie wiederholten alle ihre Argumente, obwohl, da alle zugleich sprachen, man kaum verstehen konnte, was jeder Einzelne sagte. Der Henker behauptete, dass man keinen Kopf abschneiden könnte, wo kein Körper sei, von dem man ihn abschneiden könne, dass er so etwas noch nie getan habe und jetzt zu alt sei, um etwas Neues zu lernen. Der König behauptete, dass alles, was einen Kopf habe, geköpft werden könne und dass man nicht so viel Unsinn schwatzen solle. Die Königin behauptete, dass, wenn nicht in weniger als keiner Frist etwas geschehe, sie die ganze Gesellschaft würde köpfen lassen. Diese letztere Bemerkung hatte der Versammlung ein so ernstes und ängstliches Aussehen gegeben. Alice wusste nichts Besseres zu sagen als, »Er gehört der Herzogin. Es wäre am besten, sie zu fragen.« »Sie ist im Gefängnis«, sagte die Königin zum Henker. »Hole sie her.« Und der Henker lief davon wie ein Blitz. Da wurde der Kopf des Katers undeutlicher und undeutlicher. Und gerade in dem Augenblick, als der Henker mit der Herzogin zurückkam, verschwand er gänzlich. Der König und der Henker liefen wild umher und suchten ihn, während die übrige Gesellschaft zum Spiel zurückging. Neuntes Kapitel: Die Geschichte der falschen Schildkröte.
»Du kannst dir gar nicht denken, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, du liebes altes Herz«, sagte die Herzogin, indem sie sich bei Alice liebevoll einhakte und beide zusammen fortspazierten. Alice war sehr froh, sie bei so guter Laune zu finden, und dachte, es war vielleicht nur der Pfeffer, der sie so böse gemacht habe, als sie sich das erste Mal in der Küche trafen. »Wenn ich Herzogin bin«, sagte sie sich, doch in nicht sehr hoffnungsvollem Ton, »will ich gar keinen Pfeffer in meiner Küche dulden. Suppe schmeckt sehr gut ohne. Am Ende ist es immer Pfeffer, der die Leute böse macht«, sprach sie weiter, sehr glücklich, eine neue Regel erfunden zu haben. »Und Essig, der sie sauertöpfisch macht, und Kamillentee, der sie bitter macht, und süßer Sirup und dergleichen, was Kinder zuckersüß macht. Ich wünschte nur, die großen Leute wüssten das, dann würden sie nicht so sparsam damit sein.« Sie hatte unterdessen die Herzogin ganz vergessen und schrak förmlich zusammen, als sie deren Stimme dicht an ihrem Ohr hörte.
Du denkst an etwas, meine Liebe, und vergisst dabei zu sprechen. Ich kann dir zwar nicht sagen, was die Moral davon ist, aber es wird mir gleich einfallen.
Vielleicht hat es keine, hatte Alice den Mut zu sagen.
Still, still, Kind, sagte die Herzogin. Alles hat seine Moral, wenn man sie nur finden kann.
Dabei drängte sie sich dichter an Alice heran. Alice mochte es nicht gern, dass sie ihr so nahe kam. Erstens, weil die Herzogin sehr hässlich war, und zweitens, weil sie gerade groß genug war, um ihr Kinn auf Alice' Schultern zu stützen, und es war ein unangenehm spitzes Kinn. Da sie aber nicht gern unhöflich sein wollte, so ertrug sie es, so gut sie konnte.
»Das Spiel ist jetzt besser im Gange«, sagte sie, um die Unterhaltung fortzuführen. »So ist es«, sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, mit Liebe und Gesange hält man die Welt im Gange.«
»Irgendwer sagte«, flüsterte Alice, »es geschehe dadurch, dass jeder vor seiner Tür kehre.«
»Ah, sehr gut, das bedeutet ungefähr dasselbe«, sagte die Herzogin, und indem sie ihr spitzes kleines Kinn in Alice' Schulter bohrte, fügte sie hinzu, »und die Moral davon ist, so viele Köpfe, so viele Sinne.«
»Wie gern sie die Moral von allem findet«, dachte Alice.
»Du wunderst dich wahrscheinlich, warum ich meinen Arm nicht um deinen Hals lege«, sagte die Herzogin nach einer Pause. »Um die Wahrheit zu gestehen, ich traue der Laune deines Flamingos nicht ganz. Soll ich es versuchen?«
»Er könnte beißen«, erwiderte Alice vorsichtig, da sie sich keineswegs danach sehnte, das Experiment zu versuchen.
»Sehr wahr«, sagte die Herzogin. »Flamingos und Senf beißen beide, und die Moral davon ist, gleich und gleich gesellt sich gern.«
»Aber der Flamingo ist ja ein Vogel, und Senf ist kein Vogel«, wandte Alice ein.
»Ganz recht, wie immer«, sagte die Herzogin, »wie deutlich du alles ausdrücken kannst.«
»Es ist, glaube ich, ein Mineral«, sagte Alice.
»Versteht sich«, sagte die Herzogin, die allem, was Alice sagte, zuzustimmen schien. »In dem großen Senfbergwerk hier in der Gegend sind ganz vorzüglich gute Minen, und die Moral davon ist, dass wir gute Mine zum bösen Spiel machen müssen.«
»Oh ja, ich weiß«, rief Alice aus, die letzte Bemerkung ganz überhört hatte. »Es ist eine Pflanze. Es sieht nicht so aus, aber es ist eine.«
»Ich stimme dir vollkommen zu«, sagte die Herzogin, »und die Moral davon ist, sei, was du zu scheinen wünschest, oder einfacher ausgedrückt, bilde dir nie ein, verschieden von dem zu sein, was anderen erscheint. Das, was du warst oder gewesen sein möchtest, nicht verschieden von dem war, was du warst, das ihnen erschienen wäre, als wäre es verschieden.«
»Ich glaube, ich würde das besser verstehen«, sagte Alice sehr höflich, »wenn ich es aufgeschrieben hätte. Ich kann nicht ganz folgen, wenn Sie es sagen.«
»Das ist noch gar nichts dagegen, was ich sagen könnte, wenn ich wollte«, antwortete die Herzogin in selbstzufriedenem Ton.
»Bitte bemühen Sie sich nicht, es noch länger zu sagen«, sagte Alice.
»Oh, sprich nicht von Mühe«, sagte die Herzogin. »Ich will dir alles, was ich bis jetzt gesagt habe, schenken.«
»Ein billiges Geschenk«, dachte Alice. »Ich bin froh, dass man nicht solche Geburtstagsgeschenke macht.« Aber sie traute sich nicht, es laut zu sagen.
»Wieder in Gedanken?« fragte die Herzogin und grub ihr spitzes kleines Kinn tiefer in Alice' Schulter. »Ich habe das Recht, in Gedanken zu sein, wenn ich will«, sagte Alice gereizt, denn die Unterhaltung fing an, sie zu langweilen.
»Gerade so viel Recht«, sagte die Herzogin, »wie Ferkel zum Fliegen und die Aber zu Alice' großem Erstaunen stockte hier die Stimme der Herzogin, und zwar mitten in ihrem Lieblingsworte »Moral«, und ihr Arm, der in ihrem ruhte, fing an zu zittern. Alice sah auf, und da stand die Königin vor ihnen, mit über der Brust gekreuzten Armen, drohend blickend wie ein Gewitter.
»Ein schöner Tag, Majestät«, fing die Herzogin mit leiser, schwacher Stimme an.
»Ich will Sie schön gewarnt haben«, schrie die Königin und stampfte dabei mit dem Fuße. »Fort, augenblicklich, entweder mit Ihnen oder mit Ihrem Kopfe, wählen Sie!«
Die Herzogin wählte und verschwand eilig.
»Wir wollen weiterspielen«,
sagte die Königin zu Alice, und diese, viel zu erschrocken, ein Wort zu erwidern, folgte ihr langsam zum Crockettfeld. Die übrigen Gäste hatten die Abwesenheit der Königin genutzt, um sich im Schatten auszuruhen. Sobald sie jedoch kommen sahen, eilten sie augenblicklich zum Spiel zurück, wobei die Königin nur sagte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, während sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien.
»Schlagt ihm den Kopf ab!«
oder
»Schlagt ihr den Kopf ab!«
Diejenigen, die sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Gewahrsam genommen, die natürlich dann aufhören mussten, die Tore zu bilden, so dass nach ungefähr einer halben Stunde kein Tor mehr übrig war und alle Spieler, außer dem König, der Königin und Alice, in Gewahrsam und zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice,
»Hast du die falsche Schildkröte schon gesehen?«
»Nein«, sagte Alice, »ich weiß nicht einmal, was eine falsche Schildkröte ist.«
»Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird«, sagte die Königin.
»Ich habe weder eine gesehen noch von einer gehört«, sagte Alice.
»Komm, schnell«, sagte die Königin, »sie soll dir ihre Geschichte erzählen.«
Als sie miteinander fortgingen, hörte Alice den König leise zu der ganzen Versammlung sagen,
»Ihr seid alle begnadigt.«
»Ach, das ist ein Glück«, sagte sie sich, denn sie war über die vielen Enthauptungen, welche die Königin angeordnet hatte, ganz entsetzt gewesen. Sie kamen bald zu einem Greifen, der in der Sonne lag und schlief.
»Auf, du Faulpelz«, sagte die Königin, »und bringe dies kleine Fräulein zu der falschen Schildkröte. Sie möchte gern ihre Geschichte hören. Ich muss zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich angeordnet habe.«
Damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Greifen allein. Der Anblick des Tieres gefiel Alice nicht recht, aber im Ganzen genommen, dachte sie, würde es ebenso sicher sein, bei ihm zu bleiben, als dieser grausamen Königin zu folgen. Also wartete sie. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Er sah der Königin nach, bis sie verschwunden war, dann schüttelte er sich.
»Ein köstlicher Spaß«, sagte der Greif halb zu sich selbst, halb zu Alice.
»Was ist ein Spaß?«,
fragte Alice.
»Sieh«, sagte der Greif, »es ist alles ihre Einbildung, das alles. Niemand wird niemals nicht hingerichtet. Komm schnell.«
»Jeder sagt hier, komm schnell«, dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging. »So viel bin ich in meinem Leben nicht hin und her kommandiert worden. Nein, in meinem ganzen Leben nicht.« Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sah, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenvorsprung saß, und als sie näher kamen, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte. Alice bedauerte sie sehr.
»Was für einen Kummer hat sie?«,
fragte sie den Greifen, und der Greif antwortete fast in denselben Worten wie zuvor.
»Es ist alles ihre Einbildung, das alles. Sie hat keinen Kummer nicht. Komm schnell.«
Sie gingen also auf die falsche Schildkröte zu, die sie mit tränenschweren Augen anblickte, aber nichts sagte.
»Die kleine Mamsell hier«, sprach der Greif, »sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen, sagt sie.«
»Will sie ihr erzählen«,
sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme.
»Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin.«
Gut, sie setzten sich hin und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte,
»ich begreife nicht, wie sie je fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt.«
Aber sie wartete geduldig.
»Einst«,
sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer,
»war ich eine wirkliche Schildkröte.«
Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen.
»Krr!
Arjang!
Und durch das heftige Schluchzen der falschen Schildkröte. Alice wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt, danke sehr für die interessante Geschichte. Aber sie konnte nicht umhin zu denken, dass doch noch etwas kommen müsse. Daher blieb sie sitzen und sagte nichts.
Als wir klein waren,
sprach die falsche Schildkröte endlich weiter, und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin und wieder schluchzte.
Gingen wir im Meer zur Schule. Die Lehrerin war eine alte Schildkröte. Wir nannten sie Mamsell Schalltier.
Warum nanntet ihr sie Mamsell Schalltier? Fragte Alice.
Sie schallt hier oder sie schallt da alle Tage. Darum, sagte die falsche Schildkröte ärgerlich, du bist wirklich sehr dumm.
Du solltest dich schämen, eine so dumme Frage zu stellen,
setzte der Greif hinzu, und dann saßen beide da und sahen schweigend die arme Alice an, die in der Erde hätte versinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte,
»Fahr zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten.«
Und sie fuhr in folgenden Worten fort.
»Ja, wir gingen zur Schule, im Meer, ob ihr es glaubt oder nicht.«
»Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube,« unterbrach sie Alice.
»Doch, das hast du,«
sagte die falsche Schildkröte.
»Halt den Mund«, fügte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte.
Die falsche Schildkröte fuhr fort.
»Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten 24 Schulstunden, regelmäßig, jeden Tag.«
»Das haben wir auf dem Lande auch«, sagte Alice. »Darauf brauchst du dir nicht so viel einbilden.«
»Habt ihr außerdem auch Privatstunden?«
fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut.
»Ja«, sagte Alice, »Französisch und Klavier.«
»Und Wäsche?«
sagte die falsche Schildkröte.
»Natürlich nicht«, sagte Alice entrüstet.
»Ah, dann gehst du in keine wirklich gute Schule«,
sagte die falsche Schildkröte sehr beruhigt.
»In unserer Schule stand immer am Ende der Rechnung Französisch, Klavierspielen, Wäsche extra.«
»Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben«, sagte Alice, »wenn ihr auf dem Grund des Meeres wohntet.«
»Ich konnte keine Privatstunden bezahlen«,
sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer.
»Ich nahm nur den normalen Unterricht.«
»Und was war das?« fragte Alice.
»Legen und treiben natürlich zuallererst«,
erwiderte die falsche Schildkröte.
»Und dann die vier Arten vom Rechnen. Zusehen, abziehen, vervielfraßen und stehlen.«
»Ich habe nie von vervielfraßen gehört«, warf Alice ein. »Was ist das?«
Der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung.
»Nie von vervielfraßen gehört«, rief er aus. »Du weißt doch, was Verhungern ist, vermute ich.«
»Ja«, sagte Alice unsicher, »es heißt, nichts essen und davon sterben.«
»Nun«, fuhr der Greif fort, »wenn du nicht verstehst, was vervielfraßen ist, dann bist du ein Pinsel.«
Alice hatte allen Mut verloren, noch weiter zu fragen, und wandte sich daher an die falsche Schildkröte mit der Frage, »Was hattet ihr sonst noch zu lernen?«
»Nun, erstens Gewichte«,
erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände an den Flossen aufzählte.
»Gewichte, alte und neue, mit Seografie, dann Springen. Der Springelehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Flossen reiben, mehrschwimmig springen, schillern und imponieren.«
»Wie ging denn das?« fragte Alice.
»Ich kann es dir nicht selbst zeigen«, sagte die falsche Schildkröte. »Ich bin zu steif und der Greif hat es nicht gelernt.«
»Hatte keine Zeit«, sagte der Greif. »Ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer der alten Sprachen. Das war ein alter Barsch. Ja, das war er.«
»Bei dem bin ich nicht gewesen«,
sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer.
»Er lehrte Zebräisch und Greifisch, sagten sie immer.«
Das tat er auch, das tat er auch. Und besonders lass sein, sagte der Greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich die Vorderfüße vor ihre Gesichter schlugen.
»Und wie viele Schüler wart ihr denn in einer Klasse?«, fragte Alice, die schnell auf ein anderes Thema kommen wollte.
10 am ersten Tag«, sagte die falsche Schildkröte, 9 am nächsten und so fort.«
»Was für eine merkwürdige Einrichtung«, rief Alice aus.
»Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, weil sie die Klasse von Tag zu Tag lehren.«
Das war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich durchdachte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte. »Am 11. Tag müssen dann alle frei gehabt haben?«
»Natürlich«, sagte die falsche Schildkröte.
»Und wie wurde es am 12. Tag gemacht?«, fuhr Alice eifrig fort.
»Das ist genug von Stunden«, unterbrach der Greif sehr bestimmt. »Erzähle ihr jetzt etwas von den Spielen?«